Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eDogs, dein Hunde-Podcast. Mein Name ist Julia und ich freue mich sehr, dass die liebe Anne von Das Schwarze Schaf heute nochmal bei mir ist. Wir haben vor ein paar Wochen schon mal gesprochen, generell einfach über die Organisation, was so ihre Aufgaben sind, über Erfolgsgeschichten, aber auch eben ja über Geschichten, die einen ja berühren und doch etwas länger verfolgen, sag ich mal. Und heute soll es nochmal um das generelle Thema oder die generelle Situation in Rumänien gehen, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass dort so viele Straßenhunde leben und ja, was man vielleicht zukünftig einfach machen kann, um dass einfach nicht mehr so viele Hunde da auf der Straße leben müssen. Also herzlich willkommen, schön, dass du heute hier bist und stell dich doch gerne für die neuen Zuhörer nochmal vor.
Hallo liebe Julia, ganz lieben Dank, dass ich nochmal kommen durfte. Ich freue mich sehr über die Einladung.
Sehr gerne.
Ich bin Anne, ich bin Vorstandsmitglied von einem kleinen Verein, der nennt sich Das Schwarze Schaf. Und wir sind in Rumänien aktiv und haben dort einen Shelter, auch gerade tatsächlich neu, nochmal bauen müssen mit ca. 130, 140 Hunden. Und ich unterstütze den Verein hauptsächlich aus Deutschland heraus, bin aber auch so oft ich nur kann, auch vor Ort in Rumänien.
Genau, und du warst ja vor kurzem noch da. Willst du vielleicht einfach mal so erzählen, wie es so vor Ort war, was da so passiert ist und ja, was du jetzt, sag ich mal, wieder so mit nach Hause genommen hast?
Ja, super gerne. Also wir haben eben im Vorgespräch schon mal ganz kurz das Thema gehabt. Genau, ich war komme gerade wieder aus Rumänien. Es war und auch da in der Intro haben wir eben gesagt, es ist so komisch, wenn ich dann sage, ja, es war ja gut, weil gut ist das natürlich nie. Aber es ist auch immer ein schönes Gefühl, eben vor Ort zu sein. Ich habe immer das naive Gefühl und von den Emotionen fühlt sich so an, als könnte man vor Ort einfach noch mal mehr machen als von hier, obwohl das tatsächlich in der Umsetzung innerhalb eines Vereins gar nicht unbedingt der Fall ist. Ne? Also vor Ort habe ich immer eingeschränkte Möglichkeiten, etwas zu tun, während ich hier aus Deutschland ganz viel machen kann an meinem Laptop und am Telefon, was Adoption angeht, die Vereinsarbeit generell. Aber trotzdem hat man irgendwie das Gefühl, wenn man vor Ort ist, kann man wirklich mit anpacken. Und mir geht es irgendwie gut, dort zu sein. Ich habe dann immer ein gutes Gefühl. Und man baut natürlich auch zu den Hunden, ja, die man jetzt schon länger betreut, die länger vor Ort sind, wo man vielleicht auch dabei war, als sie gerettet worden sind, baut man natürlich auch eine Beziehung auf. Und es ist dann einfach wahnsinnig schön, diese Hunde auch wieder zu sehen.
Deiner kommt auch, glaube ich, rein gerade. Die Tür geht auf.
Bei mir geht gerade die Tür wieder auf im Hintergrund. Das haben wir öfter mal. Und meine Hündin kommt mit dazu. Die ist irgendwie immer gerne dabei, wenn ich telefoniere. Auch im Homeoffice kommt sie dann immer gerne und legt sich hierher.
Ist bei meinen Katzen genauso, die sind auch immer mit dabei.
Ja, die haben ja auch ein Gespür dafür, was gerade passiert. Und sie legt sich dann hier mit dazu. Also ein gutes Gefühl an sich und tut immer gut, da zu sein. Aber genau wie es jedem anderen geht, der da vor Ort auch mal war oder dort regelmäßig ist, ist es natürlich auch immer eine Erfahrung, die auch belastend ist in irgendeiner Form, weil man natürlich wieder mehr Eindrücke noch sammelt, als man vorher hatte. Ob das jetzt die überfahrenen Hunde am Straßenrand sind, ob das die verletzten Hunde sind, auch die Hunde bei uns im Tierheim, die eben krank geworden sind, hatten wir auch gerade wieder einen Fall. All das beschäftigt einen natürlich extrem in Kombination auch mit Kälte und Regen. Man ist dann natürlich auch den ganzen Tag auf den Beinen und draußen auch, da wo die Hunde ja auch sind. Ich sage immer, also ich scheue mich da überhaupt nicht vor, mir ist das eigentlich dann relativ egal, wenn die Hände abfallen, weil die Hunde sitzen ja auch dort in den Zwingern oder eben auf der Straße. Das Einzige, was ich dann merke, wenn ich die Zwingertüren nicht mehr auf und zu bekomme, weil die Hände einfach so eingefroren sind, dann weiß ich wieder, okay, es wird Zeit für einen Tee. Aber ansonsten, wie immer war es gut, einfach da zu sein und die Eindrücke da vor Ort zu sammeln und wieder mit nach Deutschland zu nehmen und natürlich auch den Adoptanten, die wir dann haben oder auch die Menschen, die sich hier für unseren Verein interessieren, nochmal einen ganz anderen Einblick auch geben zu können in das, was wir dort vor Ort tun.
Genau, und du lernst die Hunde, die dann ja in der Zeit, in der du nicht da warst, neu dazugekommen sind, die lernst du dann ja auch nochmal kennen und kannst dann auch bei der Adoption viel mehr dann zu dem Hund sagen, wie der so drauf ist, ob der dann zu den Menschen passt.
Ja, absolut, weil wir haben zwar ja unsere Laura vor Ort, das heißt, wir haben ja immer jemanden da, der die Hunde wirklich, wirklich gut kennt. Und Laura ist ja Luxemburgerin, das heißt, spricht auch perfektes Deutsch. Das heißt, Verständigung ist ganz einfach und sie hat ja jeden Tag Kontakt zu den Hunden. Das hilft bei der Vermittlung ungemein. Und der Eindruck von mir ist insofern aber auch wahnsinnig relevant, weil ich neu für den Hund bin. Das heißt, wenn ich, ja, genau, also wenn ich in den Zwinger komme, dann habe ich nochmal ein ganz anderes Gefühl dafür, wie reagiert er denn auf mich, wo er mich noch gar nicht kennt. Und ja, der Eindruck ist auch immer sehr, sehr viel wert in dem Adoptionsprozess. Auch bleibt der Hund, wenn ich mich in den Zwinger setze, auf Abstand und das vielleicht über mehrere Minuten, eine halbe Stunde und kommt auch gar nicht näher. Oder kommt er nicht näher, interessiert sich aber für mich. Oder kommt er nach einer kurzen Gewöhnungszeit näher oder lässt sich dann vielleicht sogar streicheln. Also diese Nuancen, sag ich mal, in der Kommunikation gegenüber oder mit mir, die sind natürlich wahnsinnig wichtig und helfen total gut, den Hund nachher einzuschätzen. Auch wenn es immer noch eine Tierheim- und Zwingersituation ist. Das heißt, das muss man ja auch immer noch mal, ja, muss man einfach dran denken, wenn man den Hund adoptiert, dass er sich natürlich in einer Familie, in einem häuslichen Umfeld, in Deutschland und so weiter und so fort auch noch mal ganz anders zeigen kann. Aber für den Ersteindruck, für dem, was wir vor Ort machen können, ist das immer sehr viel wert, ja.
Ja, total. Habt ihr denn alles winterfest? Ihr hattet ja auch, glaube ich, gerade noch angebaut. Habt ihr alles winter- und wetterfest?
Ja, auch noch nicht so, wie wir das gerne hätten. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Aber dieser Bau, genau, wir mussten ja vielleicht noch mal kurz ein Recap. Wir mussten aus unserem alten Tierheim raus, weil man ein Neubaugebiet drumherum errichtet hat. Und dann waren die Hunde, die wir dort hatten, eben störend, sodass wir uns ein neues Grundstück suchen mussten und dort auch wirklich komplett from scratch neu bauen mussten und sind jetzt vor ein paar Wochen umgezogen. Ja, und es wird jetzt langsam, jetzt sieht es auch langsam so richtig, richtig nach einem neuen Tierheim aus und mittlerweile sind alle Hunde umgezogen. Ich glaube, der letzte erst vor ein, zwei Wochen tatsächlich. Aber es ist noch nicht so, dass wir sagen, es ist perfekt ausgestattet, ne? Es fehlen noch einige Dinge, die wir brauchen und sind gerade natürlich fleißig dabei gewesen, auch Stroh überall in die Hütten zu legen und in die, sag ich mal, Container. Das sind ja so Container, wo die Hunde sich dann aufhalten können, wenn sie nicht nass werden wollen und im Trockenen liegen können. Das sind praktisch keine großen Hundehütten, sondern so Container, wo nochmal Hütten drin sind und die mit Stroh auszustatten etc. Genau, dann ist immer so die Frage nach dem lieben Geld. Das versuchen wir aber jetzt so gut es geht wirklich umzusetzen, sodass ja in ein, zwei Wochen wirklich alle Hunde auch komplett ausgestattet sind. Ja.
Ja, also hier auch nochmal der Appell, falls ihr zu Weihnachten noch eine Spende machen wollt, wir teilen den Spendenlink hier gerne nochmal in den Shownotes, also gerne mal vorbeischauen.
Ja, sehr gerne. Oder eine Weihnachtspatenschaft übernehmen möchte
Oder
als
das ist
Geschenk
auch ein,
oder was auch
genau,
immer.
das ist auch ein schönes Geschenk, wollte ich gerade sagen. Das ist auch immer toll.
Ja, wahnsinnig gern. Ja, der Umzug hat natürlich einfach unheimlich viel Geld gekostet. Also beziehungsweise dann nicht der Umzug, aber der Bau des Tierheims. Und auch, ja, die Schulden bei den Tierärzten aufgrund der vielen verletzten Hunde, die wir aufgenommen haben, ist auch nicht kleiner geworden. Genau, deswegen, ja, sehr gerne. Jeder, der möchte, jeder Euro ist er und wirklich jeder kleinste Betrag ist ja mit wahnsinnig offenem Herzen empfangen.
Ja, also gerne in den Shownotes vorbeischauen. Und genau, wir wollen ja heute so ein bisschen über das allgemeine Thema sprechen, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Vielleicht kannst du die allgemeine Situation einfach mal erklären, wie es in Rumänien so aussieht und seit wann das Problem, sage ich es jetzt mal, besteht und wie das überhaupt entstehen konnte.
Ja, total gute Frage. Die bekomme ich auch tatsächlich öfter mal. Also die erste Frage ist immer, warum magst du nichts in Deutschland? Die zweite Frage ist dann, warum ist es Rumänien? Deswegen total relevant und dazu kann ich nur sagen, Tierschutz ist im In- und Ausland wahnsinnig relevant. Und auch andere gute Taten sind total relevant, auch die für Menschen wären. Aber ich habe mich irgendwann entschieden, dass ich nicht die ganze Welt retten kann, sondern dass ich ja irgendwo auch anfangen muss. Und deswegen ist es ja eben jetzt Rumänien geworden. Und obwohl es im europäischen Ausland und natürlich auch darüber hinaus überall ein Problem mit Straßenhunden gibt, ist das in Rumänien nochmal ein aus der Historie heraus nochmal ein strukturell ganz anderes Problem als viele andere Länder haben. Und es war eben so, dass in den 70er Jahren unter der Diktatur im Land Rumänien ein Prozess stattgefunden hat oder stattfinden sollte, der praktisch die Umsiedlung von ja fast der gesamten Bevölkerung des Landes ja stattfinden sollte. Also man hat die Menschen praktisch gezwungen, aus ihren Dörfern von den Flächen, die sie auf dem Land hatten, in die Städte zu ziehen. Und man hat dafür auch Teile der Altstadt von Bukarest platt gemacht, hat da Plattenbauten errichtet und so weiter und so fort. Und der Diktator wollte eben erreichen, dass ja, dass man alle Menschen in einer Stadt hat und dass man ja ein total modernes Land ist. Und das führte natürlich aber dazu, dass die Bevölkerung, die da umgesiedelt werden musste oder sollte, dass die ihre Haustiere zurücklassen mussten. Und das heißt, die sind praktisch nach Bukarest beispielsweise gezogen in diese Plattenbauten und da waren Tiere nicht erlaubt. Das heißt, die haben sie auf dem Dorf in ihrem alten Zuhause zurückgelassen. Naja, und dann ist es eigentlich selbsterklärend. Ne? Dann waren die Hunde und Katzen nicht kastriert und dann hat das Problem seinen Lauf genommen. Und dann haben sich massenweise diese ehemaligen Haustiere vermehrt. Und ja, das führte nachher so weit, dass zu der Zeit sogar über 100.000 Straßenhunde gab, allein in Bukarest. Also wirklich eine enorme Anzahl. Und das hat natürlich zu Problemen geführt, klar. Ne? Also Rudel von Hunderttausenden von Hunden, die da rumliefen in Rumänien. Natürlich gab das Probleme. Und dann hat man ja das Problem in die Hand genommen, auf rumänische Art und Weise, und hat mit der systematischen Tötung dieser Tiere angefangen. Und ja, das heißt, es gibt praktisch auch einen Auslöser für dieses ganz massive Problem, was da in Rumänien stattgefunden hat. Und in 2007 gab es dann mal einen kurzen Lichtblick. 2007 markiert nämlich den Beitritt Rumäniens in die EU. Und unter dem, ja, dem Gesetz, das es schon gab in der EU zum Tierschutz, waren die Vorgehensweisen in Rumänien eben nicht erlaubt, sodass tatsächlich mit dem Eintritt in die EU gab es wie so einen Lichtblick und es gab erstmal keine Tötungen mehr in dem Land oder sollte es nicht geben, bis es dann 2013, also ein paar Jahre später, einen schrecklichen Beißvorfall gab in dem Land und nachdem man oder aufgrund dessen man das Euthanasiegesetz wieder eingeführt hat. Das heißt, ein Hund, der auf der Straße herrenlos herumläuft und den man gefunden hat, der darf nach einer Aufenthaltszeit von 14 Tagen in dem Shelter, in dem er sich aufhält, getötet werden. Genau. Und das heißt auch, dass Hunde, die kastriert werden, im Prinzip auch nicht wieder auf die Straße gesetzt werden dürfen. Zumindest nicht von diesen städtischen Einrichtungen, ne? Sondern die sind wirklich dafür da, dass die Hunde dort verbleiben und dann eben euthanasiert werden. Und durch den Einsatz eben von Tierschützern hatten wir das Glück, dass dann trotzdem 2014 eine Pflicht zur Kastration von Haustieren eingeführt worden ist, also gleichzeitig auch mit dem Chippen und mit dem Impfen der Tiere. Und Glück, aber wirklich in Anführungszeichen, die man jetzt im Podcast nicht sieht, weil nämlich auch dieses Gesetz natürlich keine Exekutive hat. Also das heißt, es gibt zwar im Prinzip eine Pflicht zur Kastration von Haustieren, die wird aber nicht umgesetzt, ne? Oder der wird nicht nachgekommen. Ähnlich auch wie in Deutschland gibt es natürlich auch so Gesetze als auch tierschutzrechtliche Gegebenheiten, die auch hier ja nicht durchgesetzt werden können im Land. Und so ist es da eben auch. Ja, so dass wir im Prinzip momentan den Fall haben, dass wir ja immer noch über 130 Tötungsstationen im Land haben, die ganz systematisch eben Tiere töten. Sie dürfen das ab 14 Tage, manche machen es später. Manche machen, ich weiß gar nicht, ob wir beim letzten Mal kurz drüber gesprochen haben, machen es ja auch nicht so, wie es vorgeschrieben ist, im Sinne von, der Trend geht ja dahin, dass man sich die Spritze für die Euthanasie spart, beziehungsweise das Geld spart und einsteckt und die Hunde einfach, ja, in einen Zwinger packt, in einen großen Zwinger, in einen öffentlichen Shelter und dort vor sich hin vegetieren lässt, bis sie eben von alleine das Zeitliche segnen, aufgrund von Aushungern, Krankheit, gegenseitige Aggression irgendwann eben auch. Ja, sodass es da auch keine, ja, es ist auch eine Euthanasie, ist ja nicht tierschutzkonform, aber auch keine Euthanasie im eigentlichen Sinne gibt, sondern wirklich eine barbarische Herangehensweise, Hunde sterben zu lassen.
Bei der muss man dann ja schon sagen, bei der Euthanasie, das ist ja dann sag ich mal, humaner. Der Hund schläft ein, aber schön ist es trotzdem nicht. Wollen wir jetzt nicht schön reden, aber also Hunde in einen Zwinger zu sperren und verhungern zu lassen oder ja, sich einfach selbst zu überlassen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und was aber auch so ist, ja, dann gibt es ein Gesetz, dass man Hunde impfen muss, Hunde kastrieren lassen muss. Aber wenn man es eben nicht machen möchte, dann das resultiert ja auch darin, dass eben noch mehr Hunde ausgesetzt werden.
Ja, absolut. Also da kommen wir vielleicht gerade auch noch mal oder gleich drauf, wo das Problem auch in der Bevölkerung vielleicht liegt oder was es eben bräuchte. Aber klar, du sprichst es an, dass das Thema Finanzen und finanzielle Situation in der Bevölkerung ist natürlich ein riesengroßes. Also die Familien haben oft gar kein Geld, ihren Hund kastrieren zu lassen. Die haben, muss man wirklich so sagen, die haben ganz andere Sorgen, gerade auch aus dem Blickwinkel heraus, als jetzt das Haustier kastrieren zu lassen. Also ja, auch das ist natürlich ein großes Problem in der Umsetzung, klar.
Ja, vielleicht kannst du mal so einen kurzen Einblick geben, wie die Menschen da so leben. Ich glaube, man stellt sich das irgendwie, also ich glaube, man stellt sich das oft so vor, ja, die Straßen, die laufen da rum und irgendwie ist so Wüste und da ist nichts, aber es ist ja gar nicht so. Also es ist ja eine Stadt und also in der Wüste würden die Hunde ja wahrscheinlich auch einfach nicht überleben. Es ist ja einfach in der Stadt und die Hunde, ja, laufen da eben in Rudeln durch die Städte.
Genau, also auch von bis, ne? Also vielleicht zur Situation der Straßenhunde. Also natürlich sieht man mittlerweile in einer großen Stadt wie Bukarest eine ganz andere Anzahl von Straßenhunden als in der ländlichen Region. Ne? Also es ist schon so, dass man noch Straßenhunde sieht und leider auch zu viele und auch an viel befahrenen Straßen oder an sehr belebten Plätzen, ne? Eben auch da, wo die Hunde hoffen, vielleicht doch nochmal einen Leckerbissen irgendwie ergattern zu können. Aber noch größer ist das Problem, wenn man ein bisschen aus den großen Städten rausfährt, wo Hunde wirklich ja sich in Rudeln auch zusammentun, natürlicherweise, und eben auch schauen, wo sie eben einen Lebensraum finden, in dem sie existieren können. Und das ist oft dann nicht mitten in der Stadt, sondern ein bisschen weiter draußen.
Ja, und wie leben die Menschen da so? Also wie sehen die Städte so aus?
Ja, auch von bis, aber es ist schon geprägt auch von Armut. Natürlich auch, Bukarest ist eine wahnsinnig schöne Stadt, also kann ich jeden ermuntern, dort mal hinzufahren. Also wahnsinnig tolle historische Bauten auch und hippe Clubs und Bars, ne? Also kann man sich vielleicht gar nicht so vorstellen, wenn man jetzt nur im Sinne des Tierschutz und Straßenhunde denkt. Aber es ist eine sehr schöne Stadt, auch teilweise eine sehr moderne Stadt, in der man schon auch eine schöne Zeit verbringen kann. Und dann hat man, da hat man auch von bis, man hat Menschen, die einen tollen Job haben, die den ganzen Tag da mit so typisch mit Aktenkoffer und Anzug durch die Gegend rennen, habe ich da schon viel gesehen. Es gibt aber auch da natürlich viel Armut. Fährt man aber raus aufs Land, ist die Kluft, würde ich sagen, fast noch größer. Also man hat immer noch viele Siedlungen von Menschen, die sich dort angesammelt haben, die vielleicht auch herumfahren in ihren Wohnmobilen und die eher so ja keinen festen Wohnsitz haben, aber sich immer dort niederlassen, wo sie ja gerade bleiben wollen. Man sieht wahnsinnig viel nicht fertig gebaute Häuser. Also ich habe noch nie in meinem Leben, bin ich irgendwo hingefahren, wo jedes dritte Haus irgendwie nicht fertig war oder jedes zweite sogar. Das heißt, Menschen bauen irgendwie was Kleines, was Großes, dann geht das Geld aus und dann bleibt die Ruine dort einfach verlassen zurück. Ja, und da sieht man auch viel Armut. Also wenn wir, ich war schon ein paar Mal dabei, wenn wir einen Hund auf der Straße gefunden haben, der vielleicht auch so ein bisschen zugänglich war oder vielleicht auch noch ein Welpe, dann halten wir an und klingeln ihm dort und fragen, ob der Hund zu ihnen gehört, ob das ihr Hund ist. Und fragen oft auch, ob wir ihn mitnehmen dürfen oder ob wir ihn kastrieren dürfen. Und wenn man dann in diese Häuser geht oder auch diese Hinterhöfe, dann merkt man schon und spürt man, dass diese Familien ja wirklich auch mit vielen Themen des Alltags zu kämpfen haben und eben keine finanziellen Mittel haben. Oft aber auch gar nicht die, sag ich mal, die Weitsicht oder die Einsicht, dass der Umgang mit dem Hund, den sie da gerade pflegen, vielleicht nicht der richtige oder kein artgerechter ist. Ne? Also es gibt viele Kinder, die behandeln Welpen wirklich wie Spielzeug. Die werden getreten wie Fußbälle, die werden an den Ohren gezogen, die werden in die Ecke geschmissen, wenn man sie nicht mehr braucht. Ne? Also auch der Umgang der Kinder mit den Tieren, da fängt es ja schon an. Aber nachher auch das Thema Ernährung oder auch Pflege. Also der Hund an sich, nicht in allen Familien, um Gottes Willen, aber eben in doch vielen Familien auf dem Land, da ist natürlich der Stellenwert des Hundes oder des Tieres generell ein ganz anderer, als den wir hier in Deutschland sehen oder vielleicht auch nochmal in anderen Ländern. Ich habe das gerade, heute Morgen war das erst, da habe ich von einer Adoptantin, wo der Hund heute ausreist, der kommt morgen an, hat sie mir ein Foto geschickt, wo alles so ganz süß vorbereitet ist, Körbchen, Decke, Stofftier, Wassernapf, Fressnapf, also so wie so ein kleiner Tempel. Und dann habe ich auch, habe ich das Laura weitergeleitet und gesagt, schau mal hier, ne, die, also schon dort
vorbereitet.
Also, ja, irgendwie, also in Rumänien wirklich überhaupt nichts wert und entweder sofort umgebracht oder weggeschmissen und ja wirklich oder sich selbst überlassen bis zum Tode. Und hier freut man sich so sehr über einen Welpen, dass man ihm einen kleinen Altar erbaut.
Ja, es ist ja wie ein Familienmitglied, das ja neu einzieht.
Also es ist schon, ja, der Unterschied könnte manchmal nicht größer sein. Ich möchte aber auch unbedingt sagen, dass es natürlich auch in Rumänien wahnsinnig tierliebe Menschen gibt. Ne? Nicht alle sind so und nicht überall ist es gleich und nicht alle sind arm, sondern ich habe das natürlich jetzt einmal so ein bisschen zusammengefasst, all over. Und es gibt auf jeden Fall ja auch rumänische Tierschützer und auch in Rumänien Hundehalter, die ihren Hund sehr, sehr lieben. Ne? Also es, das ist mir doch mal wichtig zu sagen, aber grundsätzlich ja, gibt es gerade auf dem Land eben doch ein sehr, sehr großes Problem, was die Wahrnehmung der Menschen, das Verhalten der Menschen gegenüber den Tieren angeht.
Und was sind so die Reaktionen, wenn ihr, sage ich mal, zu einem Haus geht und fragt, hier, der Hund, gehört der zu Ihnen, dürfen wir den kastrieren oder mitnehmen? Also ist das auch sehr unterschiedlich oder kriegt er da bestimmte Reaktionen?
Oft ist sie gleich, die Leute wollen Geld dafür. Also wir haben schon ganz oft Hunde irgendwo rausgekauft.
Was sich es ist ja auch witzig, auch, also sich nicht um den Hund zu kümmern, aber dann, wenn jemand fragt, ja, dann ja, genau. Aber ich möchte noch Geld dafür haben.
Ja, genau. Also ja, und da kann man, glaube ich, auch lange drüber diskutieren oder streiten, ob das der richtige Weg ist, weil natürlich kann man dann sagen, dann gibt man denen irgendwie Geld auf die Hand und dann holen sich den nächsten Welpen. Aber grundsätzlich wissen wir eben auch, wenn wir den jetzt da rausholen, dann hat er eben noch eine Chance auf ein Leben und wenn wir den jetzt da lassen, dann nicht. Und im Zweifel pflanzt er sich dann im Alter von ein paar Monaten, fängt er auch an, sich fortzupflanzen und dann haben wir hier das nächste Problem. Also ja, das sind natürlich immer nur Einzellösungen und wirklich nicht mal ein ganzer Tropfen auf den heißen Stein, aber nichtsdestotrotz, ja, wenn wir es sehen, ist es auch schwierig wegzugucken.
Ja. Auf jeden Fall. Wie siehst du das denn? Ja, du hast gesagt, alleine der Umgang mit den Kindern ist schon so, ja, wirklich ja problematisch mit den Hunden. Wie siehst du da eine Chance, dass man das in Zukunft ändern kann? Wie ist du, also vielleicht auch übers Bildungssystem, keine Ahnung, vielleicht hast du da irgendwie genauere Einblicke, wie man das verbessern könnte.
Ja, also ich glaube, das Thema Bildungssystem bzw. Sozialisierung und Arbeit mit Kindern wird nachher eines der Schlüssel sein, wenn man versuchen möchte, dieses Problem wirklich nachhaltig anzugehen und nachhaltig zu lösen. Denn nur mit Tötung kommen wir nicht weiter. Und es muss wirklich ein Umdenken stattfinden in der Bevölkerung, was das Thema angeht. Dass wir eben nur, wenn wir Hunde kastrieren zum Beispiel, dass wir nur dann nachhaltig Erfolge sehen werden. Also wenn man mal ganz platt spricht, kann man ja einfach sagen, wenn wir morgen alle Hunde in Rumänien kastrieren, alle, dann haben wir ja in 10 Jahren kein Problem mehr, ne? Oder in 13 Jahren, ne? Dann haben wir das Problem gelöst. So. Und dafür braucht es aber eben auch das Umdenken in der Bevölkerung, um A zu erkennen, dass man Hunde nicht einfach nur wegschmeißen kann oder auch andere Tiere, sondern dass es eben einen würdevollen Umgang mit dem Thema braucht. Und das schafft man, glaube ich, nur, indem man wirklich in Schulen geht, mit Kindern spricht, mit Familien spricht und dort Aufklärung betreibt oder natürlich auch in Kooperation geht mit der örtlichen Politik oder Polizei. Wir haben zum Beispiel eine Kooperation mit der örtlichen Polizei. Solche Dinge sind wahnsinnig wichtig und auch die Polizei leistet für uns mit Aufklärungsarbeit. Und nur so kann das funktionieren. Also nur durch Adoptionen sind immer nur Mittel zum Zweck im Sinne von dieses eine Hundeleben existiert jetzt. Und es macht natürlich einen unfassbaren Unterschied für dieses eine Leben, wenn es jetzt in einer Familie in Deutschland leben darf, als wenn es gar nicht mehr leben würde oder natürlich in Rumänien. Das heißt, Adoptionen machen aus meiner Sicht schon Sinn für das einzelne Tier und für die einzelne Seele, aber das löst ja kein Problem. Ne? Und ehrlicherweise habe ich auch keine Lust, in 20 Jahren noch das Gleiche zu machen, was wir jetzt machen, weil es ist einfach ja nicht befriedigend, weil es hört ja nicht auf. Das heißt, das Umdenken in der Bevölkerung und der Stopp von immer neuen Welpen und immer neuen Hunden, das ist nachher das Ziel und das kann nur die Lösung sein. Adoptionen sind immer nur, ich wiederhole mich, aber Mittel zum Zweck und keiner von uns und ich hoffe, kein Tierschützer hat das vor, noch an sein Lebensende zu machen, sondern wir machen das nur, weil uns auch das einzelne Leben am Herzen liegt.
Vielleicht kannst du noch mal darauf eingehen, also ja, so das Schicksal der einzelnen Hunde, aber wie viele Hunde pro Jahr getötet werden, dass man sich noch mal vor Augen führt, wie groß das Problem eigentlich ist.
Riesig, zu groß. Es gibt natürlich wahnsinnig viele Datenquellen und alle sagen ein bisschen was anderes.
Ist wahrscheinlich auch irgendwie eine Dunkelziffer.
Absolut, ja, da hast du total recht. Aber wenn man es mal so zusammenfasst, sind es wohl jährlich so um die 100.000 Hunde, die eingefangen werden, also systematisch von Tierfängern. Und mehr als die Hälfte, also 51.000 Hunde, werden jedes Jahr getötet in Rumänien. Und das führt uns zu einer Zahl von in den letzten 15, 20 Jahren von über 1 Million getöteter Hunde nur in einem Land. Und was vielleicht da auch ein ganz spannender Fakt ist für die Hörer, ist, dass man ja denkt, okay, wenn man aber jedes Jahr so viele Hunde tötet, warum, also wie kann es sein, dass wir immer noch ein Problem haben? Wie kann es sein, dass Vereine da immer noch so viel zu tun haben? Und es zeigt sich einfach, dass diese Tötungen nicht nachhaltig sind. Also die Tötungen entsprechen ungefähr den Geburten pro Jahr. Und das zeigt eben auch nochmal, wie wichtig eben das Thema Kastration wirklich ist. Und dass nur mit systematischer Tötung werden wir das Problem einfach nicht lösen können. Vielleicht kann ich noch ganz kurz ergänzen, wenn du magst,
ja, klar.
Vielleicht auch zu erklären, warum diese systematische Tötung über Tötungsstationen und Hundefänger, die erhält sich gerne selbst am Leben. Ich muss mal gucken, wie ich das politisch korrekt ausdrücke. Aber dahinter stecken in Rumänien tatsächlich auch mafiaartige Systeme, würde ich mal sagen. Ne? Auch wenn ich jetzt kein Polizist bin, würde ich schon sagen, dass die Strukturen, die dahinter stecken, die kann man sicherlich mit einer Art Mafia auch vergleichen. Und es gibt einfach von ganz wichtigen Personen dort vor Ort eben ein großes Interesse, dieses System aufrechtzuerhalten. Ne? Also zum Beispiel, es fließen einfach unheimlich viel Gelder. Also es fließen Gelder für das Einfangen eines Hundes. Es fließen dann Gelder für das Kastrieren des Hundes oder die medizinische Versorgung. Es fließen pro Tag Gelder für die Unterbringung des Hundes. Und nachher fließen auch noch Gelder für die Euthanasie des Hundes. All diese Sachen haben wir ja gerade besprochen, sind ja ein Witz, ne? Also die Hunde werden eben nicht wirklich euthanasiert, die werden nicht medizinisch versorgt, da wird auch keiner kastriert und von der Unterbringung müssen wir überhaupt gar nicht sprechen. Ne? Beim letzten Mal haben wir über Leni gesprochen und wir wussten ja von Menschen vor Ort, dass sie definitiv über 2 Wochen nichts zu essen hatte. Ne? Das heißt, dahinter stecken eben ja finanzielle Interessen von wichtigen Menschen auch vor Ort, die ein Interesse daran haben, dass es diese Tötungsstationen gibt. Und das ist sicherlich ein großes politisches Problem, vor dem wir stehen.
Und dann haben wir ja zusätzlich auch noch das Problem, das kommt dann ja noch on top dazu, das Problem mit dem illegalen Welpenhandel, was ja nochmal auch die Adoption, sag ich mal, irgendwie stoppt oder blockiert, weil dann wirklich aktiv Rassehunde gezüchtet werden, die halt gerade irgendwie gefragt sind in anderen europäischen Ländern, jetzt beispielsweise wie Rumänien, die dann nach Deutschland oder in andere Länder gefahren werden, ja, die das Problem einfach nochmal befeuern, beziehungsweise irgendwie ja blockieren, weil einfach weniger Hunde adoptiert werden können. Das Thema hatten wir jetzt letztens doch mal in einer anderen Podcast-Folge, dass eigentlich beispielsweise bei der französischen Bulldogge, die ja auch eine Qualzucht ist, die eigentlich in Deutschland gar nicht mehr so viel gezüchtet wird, aber keine Ahnung, ich weiß die Zahl jetzt nicht mehr, ich sage es jetzt einmal, 15.000 registrierte französische Bulldoggen im Jahr sind, dann fragt man sich ja schon, wo die dann herkommen. Das ist ja auch noch ein Problem, was dann ja einfach dazukommt.
Ja. Ja, also sicherlich ein Thema, was man kontrovers diskutieren kann und wo man ganz verschiedene Verfechter von allen Richtungen so auf sich zieht. Aber ich würde mich einfach mal hinstellen und sagen, es braucht einfach ein Haltungsverbot, weil die meisten Menschen oder viele Menschen, die meisten nicht, aber es gibt einfach Menschen, die sind nicht schlau genug zu sagen, ich möchte aus den und den Gründen keine französische Bulldogge mehr. Und die holen sich die dann eben aus dem Ausland, sollten sie in Deutschland, also ich glaube, man bekommt in Deutschland leider auch immer noch genug Frenchies, wie sie so schön heißen, aber gerade vielleicht dann aus dem Ausland billiger oder in schnellerer Verfügbarkeit. Und solange diese Menschen, die das immer noch wollen, obwohl nur ja wirklich, wirklich jeder mitbekommen hat, wie schlecht es diesen Tieren eigentlich geht und wie viel körperliche Defizite und Krankheiten diese Hunde haben und dass die wirklich darunter leiden, gibt es ja immer noch Menschen, die wirklich so einen Hund haben wollen. Und solchen Leuten würde ich das eigentlich gerne verbieten, weil von alleine kommen die irgendwie nicht drauf. Und solange die sich solche Hunde dann im Ausland beschaffen können, die dann auch noch viel zu früh nach Deutschland gebracht werden. Das heißt, die sind nicht 12 Wochen und 3 Wochen alt, neben für die Tollwutschutzimpfung, sondern die sind dann, weiß ich nicht, höchstens ein paar Wochen alt, werden viel zu früh von ihrer Mama getrennt, sind nicht grundimmunisiert, völlig krank, unter schlechtesten Bedingungen gehalten, so wie die Elterntiere auch. Also da stehen wir nochmal vor einer ganz, 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 ganz anderen Herausforderung. Und hier weiß ich nicht, ob wir nur mit Aufklärung weiterkommen, weil aus meiner Sicht müssten die Menschen darüber aufgeklärt sein und sie ist es einfach egal. Sie reden sich ein, dass genau diese French Bulldog, die sie haben, dass es der gut geht und sie hätten auch gerne wieder die nächste. Und ich glaube, da kommen wir nur über Verbote weiter und andere Länder haben es auch vorgemacht, dass das geht.
Und was ich auch immer wieder erschreckend finde, das ist jetzt eigentlich auch ab von der Situation in Rumänien, aber hier ist es ja auch oft auch so, wir hatten jetzt gerade vor ein paar Monaten die Situation im Nachbarort, dass da jemand Hunde einfach, also wirklich, ich glaube an die 20 Hunde im Haus alleine gelassen hat, er hatte einfach keine Lust mehr drauf. Er hatte vorher aber schon ein Tierhalteverbot, aber man kann sich ja, sag ich mal, unter der Hand so viele Hunde halten, wie man will. Klar, wenn es dann nachher rauskommt, die Person bekommt Strafen, wenn keine Hundesteuer bezahlt wird, was weiß ich. Aber unter der Hand, das würde ja niemand mitbekommen, wenn ich jetzt irgendwo ein Haus am Waldrand habe und da 50 Hunde halte. Das ist halt auch nochmal ein großes Problem.
Ja, absolut. Also wie gesagt, Tierschutz kann man auf jeden Fall auch in Deutschland betreiben. Und ich bekomme das ja nur am Rande mit, aber wenn ich mir anschaue, wie viele verschiedenste Aufgaben auch mein Veterinäramt da liegen hat, dann weiß man eigentlich auch, dass die das, also dass der Personenschlüssel nicht aufgeht, ne? Also für die Fälle, die es da gibt und die auch nachverfolgt werden müssten, wenn es denn gemeldet wird. Und das, was die Kolleginnen da leisten können versus was sie leisten müssen, das geht einfach nicht auf. Und deswegen umso wichtiger ist es, dass es uns irgendwie gibt und wir Augen aufhalten und sowas eben trotzdem auch melden und gegebenenfalls auch einen Hund aus so einem Fall dann eben auch bei uns aufnehmen würden. Das kann dann immer nur die Lösung sein, ja.
Was würdest du dir ja zukünftig, jetzt wieder im Hinblick auf die Situation in Rumänien, was würdest du dir zukünftig von der Politik, aber auch von der Gesellschaft wünschen? Und was kann vielleicht auch jeder Einzelne tun, um da seinen Beitrag zu leisten?
Also ja, ich glaube, das Thema Aufklärung, was wir vorhin hatten, ist wirklich für mich das Allerwichtigste, das Thema Umdenken. Es gibt ja Kastrationsangebote im Land, oft auch kostenfrei eben von Tierschutzorganisationen unterstützt und organisiert. Und trotzdem fällt es uns ja teilweise so wahnsinnig schwer, überhaupt die Hunde und Katzen aus den Familien zu bekommen, überhaupt für die Kastration, weil es eben doch immer noch wahnsinnig viele Mythen auch gibt. Also oft werden Hunde in Rumänien nur gehalten, um, sag ich mal, das Hab und Gut, das bisschen, was die Leute da auf dem Land haben, zu beschützen. Und es hält sich einfach hartnäckig in Rumänien der Fakt, dass wenn ein Hund kastriert ist, dass er dann nicht mehr so wachsam ist. Und solange es solche sag ich mal, solche Mythen gibt, solange haben natürlich auch die Rumänen gar keinen Grund zu sagen, hier ist, ich weiß zwar nicht, was du mit dem Tier machst, wenn du es dann kastrierst und vielleicht ist es dann nicht mehr gesund und vor allem ist es dann nicht mehr so wachsam, aber nimm es mal mit, das ist natürlich wahnsinnig schwer, ne? Das wird nicht passieren. Das heißt, das ist weiterhin ein großes, großes Thema für mich, einfach dieses Umdenken, das Beseitigen von Mythen und mit den Menschen in den Dialog zu gehen und zu sagen, nein, eine Kastration, der Hund ist immer noch mindestens genauso wachsam und dem tut dann auch nichts weh und der beschützt dann trotzdem Hof und Haus immer noch genauso. Und aber auch Umdenken insofern, als dass ja das Tier halt einfach anders gesehen wird. Weil ich sage immer, wenn viele Menschen sagen, ja, ihr müsst einfach alle kastrieren, ja, aber die Leute vor Ort, die haben ja oft gar kein Problem. Und wo kein Problem, da auch keine Lösung gesucht. Und mit kein Problem meine ich, wenn es einen Hof gibt, einfach so plakativ beschrieben, es gibt einen Hof, da lebt eine Hündin und da kommt einfach zweimal im Jahr irgendeine Rüde von der Straße und deckt die hat Welpen. Dann nimmt die Person, die da lebt, die Welpen einfach mit, wenn die geboren sind und schmeißt die in den nächsten Teich oder setzt die an der nächsten Straßenkreuzung aus und fährt nach Hause und isst Mittag. Also damit meine ich, es gibt gar keinen Grund, die Hündin kastrieren zu lassen, weil das Problem nicht gesehen wird. Weil für die ist so ein Welpe, ja, okay, dann ist er halt da, dann schmeißt man ihn weg und dann geht's weiter. Weißt du, was ich damit sagen will? Also solange dieses Mindset existiert und die Menschen hier aber gar kein Problem haben, dann kann man ihnen auch schlecht helfen. Weil die Hilfe werden sie erst annehmen, wenn man eine Lösung anbietet für ein Problem, was relevant für sie ist. Und das schafft man, glaube ich, nur, indem man eben Aufklärungsarbeit hinsichtlich Lebenswert eines Hundes, einer Katze näher bringt, überhaupt generell eines Tieres, ne? Und das fängt, glaube ich, ganz, ganz früh an, wo wir wieder beim Thema Aufklärung, Sozialisierung der Kinder sind. Das ist das eine und natürlich politisch, was wir vorhin besprochen haben, ein riesen, riesen Thema, die Gelder, die es gibt, zum Beispiel aus den EU-Spendentöpfen oder EU-Geldern, muss man ja sagen, dass die eben eingesetzt werden für flächendeckende Kastrationsprogramme und nicht für die Tötung. Ja, und ich glaube, dass auch große Organisationen da bereits sehr, sehr viel Arbeit geleistet haben im Positiven und man sieht auch schon die ersten Effekte und wir versuchen das als kleiner Verein, der sehr örtlich ist, mit einem Tierheim natürlich mit unserer lokalen Politik zu sprechen, aber ja, auch das ist relativ zäh, ne? Aber ja, das am Ende des Tages würde ich mir das wünschen, dass die Gelder, die es gibt, nicht für den Erhalt der Tötungsstationen für Hundefänger eingesetzt werden, sondern eben für die Kastration und für ja, nachher wirklich eine nachhaltige Lösung für das große Problem, ja, bereitstellen.
Ja, ja, ist wahrscheinlich einfach so alles Step by Step. Etwas mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, sagt man. Immerhin, also ein kleiner Schritt ist dann ja auch schon der richtige Weg, sag ich mal.
Ja, man muss im Tierschutz sehr geduldig sein. ich glaube, alle, die sich in dem Bereich engagieren, hätten gerne gestern eine Lösung gehabt und nicht erst in ein paar Jahren. Aber ja, man muss die Menschen, die an diesen großen, wichtigen Hebeln sitzen, die muss man eben mitnehmen. Und das schafft man nur, wenn man sie überzeugt. Und das dauert leider, ja.
Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Also ja, danke auch nochmal für diesen tiefen Einblick und dass du auch nochmal von deinen Erfahrungen, sag ich mal, vor Ort berichtet hast. Ich glaube, das ist wirklich für viele nochmal total spannend, das auch so ja mitzubekommen, wie es halt vor Ort wirklich ist. Ich glaube, man hatte mal so irgendwie so ein Bild vor Augen, aber tatsächlich ist es ja eigentlich ganz anders. Deswegen vielen Dank, dass du das heute nochmal alles so berichtet hast und dass du dir heute nochmal die Zeit genommen hast, mit uns darüber zu sprechen.
Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Danke nochmal, dass ich hier sein durfte. Und es ist wahnsinnig schwer, so diese ganzen Eindrücke in so kurze, knappe Fragen zu packen. Ich hoffe, mir ist das so ein bisschen gelungen. Natürlich ein wahnsinnig wichtiges Thema. Und du hast nach Hilfe gefragt. Ich sage nochmal kurz, was ist ein Thema Hilfe? Ja, jeder, der darüber spricht und Arbeit von Tierschützern, von seriösen Tierschützern teilt, jeder, der hat schon einen enormen Beitrag. Und jeder, der mit einer Familie darüber spricht, wenn sie sich einen Züchterwelpen anschauen, ob sie nicht auch einen Welpen aus dem Tierschutz vielleicht in Betracht ziehen würden. Solche Personen, die leisten schon einen riesen, riesen, riesen Beitrag. Ja.
Ja, genau. Wir haben es letztes Mal schon mal gesagt, auch bei Facebook einfach mal irgendwie einen Beitrag teilen. Das ist ein Klick, der aber schon im Gesamtbild dann einen großen Beitrag leisten kann.
Absolut.
Gut, vielen, vielen Dank und bis bald.
Dankeschön. Tschüss. Julia. Tschüss.